Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, CEO von GEM Solutions, tauchen wir ein in die Chinchilla-Regionen und geben euch wichtige Tipps und Tricks für eure Expansionsstrategie. Heute beginnen wir mit der nächsten Chinchilla-Region, nämlich Südkorea. Das heißt, in den nächsten Folgen widmen wir uns dem koreanischen Markt und haben wieder einige spannende Expertinnen und Experten für euch. Stimmt's, Fabian?
Richtig, Karina. Also an alle Startups da draußen, die in den koreanischen Markt eintreten möchten. Mit unserer Serie zu Südkorea hier bei Asia Expansion Explained bekommt ihr Country Insights, Do's and Don'ts, Tax and Legal Advice sowie Marketing und Sales Tipps. Und natürlich verraten unsere Podcast-Gäste auch wieder ihre Erfolgstipps für die Korea-Expansion. Für die erste Folge zu Südkorea haben wir gleich zwei Gäste von der Außenwirtschaft Austria, Franz Schröder und Philipp Winkler. Als österreichischer Wirtschaftsdelegierter hat Franz tagtäglich mit österreichischen und internationalen Unternehmen zu tun, die in Korea aktiv sind. Auch Philipp kennt als österreichischer Wirtschaftsdelegierter Stellvertreter des Außenwirtschaftscenters Seoul den koreanischen Markt und vernetzt österreichische Unternehmen mit den richtigen Partnern. Herzlich willkommen, Franz und Philipp, bei uns im Podcast.
Hallo Franz, hallo Philipp, freut uns, dass ihr heute bei unserem Podcast dabei seid. Heute sprechen wir ja über Country Insights, How to Internationalize to Korea. Könnt ihr uns da gleich ein bisschen, damit wir gleich ins Thema einsteigen können, so uns ein paar Fakten und Nuts und Known Facts über Südkorea geben?
Es stellt sich immer die Frage, warum eigentlich Korea, wenn andere Märkte viel größer sind, Japan oder China, aber im Gegensatz zu diesen Ländern ist vielleicht einfach Korea wesentlich offener. Es ist technologieaffin, man bekommt hier alle Technologien, die man braucht. Es ist irgendwie auch ein Gateway zum anderen Asien. Vieles, was hier in Korea geht, geht auch irgendwo anders in Asien, lässt sich dort gut verkaufen, lässt sich gut vermarkten. Und Korea hat ja auch in den letzten Jahren bewiesen, mit K-Pop und K-Beauty und all den anderen Korea-affinen Produktbereichen, dass es einfach eine Leadership hat in Asien. Und das können natürlich gerade österreichische Firmen besonders nutzen und Startups noch mehr. Ne? Aus dem Grund meinen wir halt, dass Korea einfach geeignet ist, um ein Land zu sein, von dem man aus andere Märkte in Asien anfangen kann.
Das ist schon mal ein super Einstieg. Wo glaubst du, liegen denn die ganz großen Unterschiede zu Europa im Vergleich jetzt?
Naja, im Endeffekt, das, was Österreich und Deutschland macht, nicht Hochtechnologie, wird auch in Korea gemacht. Also unsere Industrien sind ähnlich. In vielen Bereichen hat aber einfach Korea eine Weltführerschaft übernommen, die gerade in den letzten Jahren besonders augenmerklich ist. Ob das jetzt Wasserstofftechnologien sind, ob das 5G ist oder viele andere, gerade Hochtechnologiebereiche, ja, da ist eben Korea führend, aber natürlich auch andere Hochtechnologieländer wie Deutschland und gerade auch Österreich können da mitarbeiten und gemeinsam dann was aufbauen. Das Ganze kommt natürlich auch, weil hier wahnsinnig viel in Forschung und Entwicklung hineingesteckt wird. Genauso wie bei uns Korea ist das Land, das mit 4,6% am Bruttonationalprodukt nach Israel das stärkste Land weltweit ist bei Forschung und Entwicklungsausgaben. Das sind ungefähr 60 bis 70 Milliarden US-Dollar jährlich. Ne? Und das muss man eben dann auch sagen, da können österreichische, auch Kleinunternehmen, die eine besondere Technologie haben, die besondere Ideen haben, mitarbeiten, Kooperationen generieren.
Und Franz, wie schaut es um das Image österreichischer Produkte in Korea aus?
Das Image ist hervorragend. Österreich ist bekannt als Hochtechnologieland, als sehr zuverlässiger Partner. Da Korea auch nicht unbedingt ein Preismarkt ist, spielen auch die höheren Preise nicht unbedingt eine Rolle. Das heißt also, der Status Österreich geht natürlich bei Weitem über das Fremdenverkehr liebliche Österreich hinaus, das vielleicht in anderen Ländern vorherrschend ist. Also man ist sich sehr bewusst, dass Österreich tolle Technologien und tolle Firmen hat.
Okay, jetzt habe ich immer den Eindruck, wenn wir mit österreichischen Startups reden und ihnen erzählen, dass eben eine Chinchil-Region Südkorea ist, dass die allermeisten sehr, sehr wenig über Südkorea wissen. Und Südkorea ist doch ein sehr großer Handelspartner mit Österreich. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass Südkorea einfach nicht so bekannt ist, wie jetzt zum Beispiel eben Japan oder Hongkong, Singapur, die ja doch sehr viel kleiner sind?
Aber ich glaube, das hat sich in letzter Zeit schon um einiges geändert. Mit den großen Unternehmen, vor allem Hyundai und vor allem Samsung, nicht? Den Mobiltelefonen, den Bildschirmen und so weiter, ist Korea doch ziemlich in den Vordergrund gerückt. Das Bewusstsein, dass es hier tolle Firmen gibt, ist um einiges größer als noch vor 10 Jahren. 100%ig zieht dann auch Korea genauso heutzutage wie Japan oder China. Natürlich, der Markt in Japan oder China, überhaupt China, ist wesentlich größer, nicht? Also wir reden hier in Korea von 50 Millionen Leuten, in Japan 150 und in China 1, irgendwas Milliarden. Das heißt, natürlich schauen viele Firmen zuerst in diese Länder und dann erst in weiterer Folge dann vielleicht Korea. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, Korea hat einfach jetzt irgendwo so eine gute Welle erwischt, wo sie eine Vorreiterrolle in Asien und auch in vielen anderen Kontinenten spielt. Und da können natürlich dann österreichische Startups auch davon profitieren.
Okay. Jetzt haben wir heute eine ganz besondere Ausgabe, weil wir nämlich auch eine zweite Person hier haben, und zwar den Philipp. Und jetzt, Philipp, Südkorea hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Vielleicht kannst du uns dazu kurz ein paar Einblicke geben, was da historisch interessant sein könnte.
Ja, also die südkoreanische Geschichte ist natürlich eine sehr weit zurückreichende, immer zwischen China und Japan eigentlich. Für uns in Europa ist Korea oft einfach bekannt wegen dem letzten Jahrhundert eigentlich, ja, wo es dann auch zur Spaltung von Korea gekommen ist und wo dann auch Südkorea sich herausentwickelt hat. Die südkoreanische Success Story ist dafür eine sehr, sehr beeindruckende eigentlich, wenn wir es jetzt wirtschaftlich betrachten. Kurz nach dem Koreakrieg war das Land eigentlich noch eines der ärmsten der Welt. Und heute haben wir hier wirklich eine Wirtschaftsmacht, also die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens, die sich da herausentwickelt hat mit einem sehr großen Exportsektor. Und das ist also vor allem die jüngste wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung von Korea ist wirklich sehr beeindruckend. Und der Franz hat auch das gerade vorhin geschildert, wie eigentlich sich Korea in den letzten Jahren eine Position weltweit verschaffen hat. Also eine Position natürlich neben dem riesengroßen Nachbarn China, aber auch neben dem allseits bekannten und für seine Technologie bekannten Japan.
Ich glaube, eins sollte man auch nicht vergessen, gerade in deutschsprachigen Ländern, Deutschland und teilweise auch Österreich, nach dem Koreakrieg waren auch viele Koreaner bei uns, nicht? Und es sind auch heutzutage viele Koreaner in Österreich, die natürlich auch koreanische Technologien und koreanische Mentalität bei uns ein bisschen populärer gemacht haben. Und aus dem Grund gibt es natürlich eine enge, auch wirtschaftliche Verflechtung. Mehr natürlich mit Deutschland, weil dort einfach Hunderttausende nach dem Koreakrieg waren, in Österreich vielleicht weniger, aber trotzdem, Korea ist der drittwichtigste Markt für österreichische Produkte in Asien.
Ja, ich muss ja sagen, ich war ganz erstaunt, wie ich das erste Mal nach Korea gekommen bin, wie groß auch der amerikanische Einfluss ist. Also wenn man so sich nach Starbucks umschaut, sieht man eine ganze Menge oder auch sonst. Also das hat mich das erste Mal sehr verwundert, als ich dort war.
Seoul ist ja auch eigentlich die Stadt, also hatte zumindest mal dieses Image oder halt auch wirklich das war statistisch belegt, dass es weltweit die Stadt mit den meisten Starbucks-Cafés war.
Okay,
Fun Fact nebenher. Ja.
Und für was ist jetzt die koreanische Wirtschaft bekannt? Na klar, sehr stark exportgetrieben, aber da habt ihr sicherlich die besseren Insights.
Ja, also natürlich ist für Korea die Exportwirtschaft natürlich sehr, sehr wichtig. Oder? Ich meine, ich bringe jetzt da nur ein paar Zahlen. Allein letztes Jahr hat das Land 562 Milliarden US-Dollar exportiert. Natürlich wird es kommendes Jahr wahrscheinlich wieder etwas weniger mit hoffentlich einer Erholung im Jahr 2021. Für was ist die koreanische Wirtschaft bekannt? Ich meine, man kennt es, man spricht oft von den großen koreanischen Konglomeraten, die sogenannten J-Balls, also die auch 80% des koreanischen BIPs generieren. Das sind eben 64 Konglomerate, auf die ich jetzt eigentlich gar nicht so im Detail eingehen werde, sondern auch bei anderen Episoden sicher noch zur Sprache kommen werden. Für was ist die koreanische Wirtschaft noch bekannt? Wir haben hier eben die Technologiegiganten. Franz hat es schon erwähnt, Samsung und LG. Ich meine, Samsung ist ja eigentlich der Halbleiter-Gigant schlechthin. Es gibt heute, ich glaube, fast keine oder nur sehr wenige Elektrogeräte, die keine Mikrochips von Samsung enthalten. Samsung allein, muss man sich vorstellen, generiert schon 19,4% des koreanischen BIPs. Aber natürlich gibt es auch andere Riesen daneben. Das ist das LG. Und jetzt mal abgesehen vom Technischen haben wir natürlich auch hier eine starke Automobilindustrie mit bekannten Beispielen wie eben Hyundai, Kia, SsangYong. Und wenn man jetzt zum Beispiel Hyundai hernimmt, Hyundai ist eigentlich, wenn man die BIP-Betrachtung wieder von vorher nimmt, die generieren auch schon 11,5% des koreanischen BIPs. Also so geht es eigentlich immer weiter.
Große Player, die einen sehr starken Einfluss haben, also von den J-Balls, die ganzen Automobilkonglomerate, Technologiegiganten etc.
Das ist richtig.
Ja. Das ist dann auch wichtig für die Startups, dass die wissen, das ist jetzt nicht so, dass da wie zum Beispiel in Südchina, in Shenzhen, dass da 8 Millionen Firmen allein dort registriert sind, jetzt nicht alle zu Tencent gehören, sondern dass das sehr stark von den großen Playern getrieben wird.
Ja, was? Aber vor allem, das sind alles Firmen, die eben auch Hochtechnologie produzieren, irrsinnig viel forschen und entwickeln. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe gerade erst gelesen, während der Corona-Krise, überall gibt es Probleme, auch in der Produktion. Industriezweige haben große Probleme in den USA, in Europa, in China. Samsung hat einen tollen Gewinn in den ersten zwei Quartalen erwirtschaftet. Hyundai, das erste Quartal war schlechter. Im zweiten Quartal ist es schon wieder hochpositiv. SK, LG, ähnlich. Also man sieht, mit Hochtechnologie kann man auch grobe Krisen wie jetzt die Pandemie gut umschiffen und meistern.
Mhm. Und was hat Samsung da zum Beispiel, was war der ausschlaggebende Erfolg zum Beispiel, wenn wir jetzt nur ein Beispiel rausnehmen mit Samsung, was haben die da erfolgreich oder am erfolgreichsten gemacht in dieser Zeit?
Naja, weil Samsung, die Handysparte ist eine, nicht? Aber sie produzieren ja Chips, sie produzieren Haushaltselektronik, sie produzieren Bildschirme, aber nicht nur Bildschirme für die Unterhaltungselektronik, sondern auch natürlich für Handys für andere Produzenten. Das heißt, sie sind so breit aufgestellt industriell, dass sie selbst große Krisen wie eine Pandemie sehr gut bewältigen können.
Und es kommt natürlich auch dazu, während der Pandemie, dass natürlich auch viel Unterhaltungselektronik gekauft wurde. Also die Leute sind auch vermehrt zu Hause geblieben und haben halt eben auch zum Beispiel in Fernseher oder in einer Tablet oder etwas investiert. Also sei natürlich dahingestellt, ob jetzt das wirklich nur auf das zurückzuführen ist, aber auf jeden Fall ist diese Sparte von Samsung auf jeden Fall, man kann sagen, krisenresistent oder auch pandemieresistent.
Ja. Und auch sehr beweglich, nicht? Wenn man sagt, man kann auf eine Pandemie dann so reagieren, ja. Oder die, wenn man jetzt die Automobilhersteller sich anschaut, ob das jetzt Renault ist in Frankreich zum Beispiel, die haben jetzt wieder reported 7 Milliarden Verlust im ersten Halbjahr.
VW
3,2 Milliarden, glaube ich. Ja. Nicht. Also da muss man schon sagen, da machen die Südkoreaner einiges richtig. Aber ist es auch deswegen, weil sie schon, die haben ja sehr gut reagiert auf die Pandemie. Also nur, dass wir da vielleicht mal ganz kurz einhaken, dass Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie gut haben die reagiert und hatte das dann natürlich auch einen Einfluss auf die Wirtschaft und wie sie sich erholt hat.
Also dazu ein paar kurze Informationen. Der erste Covid-Fall in Korea ist bekannt geworden am 20. Jänner 2020. Wenn man jetzt bedenkt, bis heute wurden in Korea gut 1,9 Millionen Leute auf das Virus getestet. Man hat aus der Vergangenheit gelernt, weil in Korea ist es schon dazu gekommen. Also wir hatten 2003 war hier die erste SARS-Epidemie und danach kam das MERS. Und MERS war 2015 und da hat dann natürlich Korea entsprechend seine Gesetzgebung geändert, dass man relativ schnell auf solche Krankheiten reagieren kann. Und das hat in dieser Situation bei Covid natürlich geholfen. Man konnte sehr schnell auf PCR-Tests zurückgreifen. Also Testen gehört hier einfach dazu. Es ist, man wird auch, wenn man jetzt zum Beispiel beim Flughafen einreist, wird bei jedem Einreisenden automatisch ein Test durchgeführt. Also Testen, Testen, Testen wird wirklich gelebt in Korea. Und das hat sich natürlich auch positiv ausgewirkt, weil man einfach genau sagen konnte, wo befindet sich derzeit ein Cluster und wen und wo müssen wir derzeit die sozialen Kontakte eindämmen, damit sich diese Krankheit nicht weiter ausbreitet?
Koreaner halten sich sehr, sehr streng an Vorgaben der Regierung. Wenn die Regierung sagt, Masken tragen, dann tragen alle Masken. Und selbst jetzt, wo man vielleicht ab und zu mal sagt, okay, es kann auch ein bisschen laxer sein, auf der Straße trägt ein jeder eine Maske, in jedem Geschäft. Sogar wenn ich aus dem Büro jetzt rausgehe auf den Korridor, setze ich mir schon die Maske auf, weil ich ganz genau weiß, ich treffe dort nur Leute, die Masken tragen. Und das muss man natürlich auch sehen. Dadurch vermindert man natürlich das Risiko einer Ansteckung und das hilft wahnsinnig. Zusätzlich, die koreanische Regierung hat einfach sehr, sehr schnell reagiert. Man reagiert überhaupt in Korea auf alles viel schneller als vielleicht anderswo. Wenn es irgendwo nur ein Problem gibt, wird es gleich diskutiert und es kommt gleich eine Reaktion darauf. Ob das jetzt auf Regierungsebene ist oder ob das jetzt auf Firmenebene ist. Natürlich bei diesen großen Firmen ist es oft langsamer als bei kleinen, aber trotzdem. Eine Reaktion kommt relativ schnell. Und da müssen sich auch die Österreicher ein bisschen drauf einstellen, wenn sie hier mit Koreanern Geschäft machen, dass auf besondere Situationen besonders schnell reagiert wird.
Ja, da hast du ein gutes Stichwort genannt. Dann würde ich nämlich gleich weitermachen. Und zwar interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja ganz besonders, was sie jetzt tun sollen, was sollen junge Unternehmen tun, wenn sie nach Korea wollen, an wen können sie sich wenden. Vielleicht können Sie uns da Einblicke geben, da ihr doch an erster Stelle steht bei der Außenwirtschaft.
Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen Werbung für uns selber. Ich meine, wir sind erste Ansprechstelle für junge Unternehmen, die Interesse am koreanischen Markt haben und hier einsteigen wollen. Also wir haben ein sehr breites Serviceangebot, wo wir dann einfach auch dabei unterstützen, erste Markterhebungen vielleicht auch durchführen, erste Informationen geben. Aber ich denke, was essentiell ist für ein junges Unternehmen, das den koreanischen Markt bearbeiten will, ist auf jeden Fall den Markt einmal besuchen. Man muss diesen Markt hier einmal kennenlernen und sehen, wie ist das hier eigentlich. Und auch bei diesen Besuchsreisen sind wir natürlich da und helfen auch, die entsprechenden Termine etc. zu arrangieren. Auch jetzt noch ein weiterer Werbungspunkt. Ich meine, ein junges Unternehmen kann jetzt zum Beispiel auch ein Programm wie unser GoSoul-Programm in Anspruch nehmen. Ich finde, das GoSoul-Programm ist eine gute Gelegenheit, vor allem für Startups, den koreanischen Markt einmal kennenzulernen. Wir nehmen uns da wirklich eine ganze Woche den Unternehmen an, schauen, dass wir individuelle Termine arrangieren können, schauen, dass wir sie mit den Tech-Giganten mal in Kontakt bringen, mit VCs etc. Und dieses Programm hat jetzt 2018, 2019 gut stattgefunden und jetzt dann auch hoffentlich in 2020. Also da sind wir sehr bemüht darum, dass wir beim Einstieg hier unterstützen können.
Ja. Ich glaube, das GoSoul ist eine super Kooperation zwischen Gene Austria und der Außenwirtschaft Austria. Ich glaube, das ist wirklich ein Paradebeispiel. Das wird ja auch schon sehr erfolgreich von euch geführt. Jetzt die Frage natürlich auch für junge Startups ist, die Sprache wird ja eine relativ große Barriere sein, über das sprechen wir dann noch. Aber was kann dann ein Jungunternehmen in Österreich tun, das sagt, mein Gott, ich habe dazu mal ein bisschen im Internet was recherchiert. Was sollen die dann machen? Sollen die dann gleich in Details gehen mit den Verhandlungen oder ist da noch ein Zwischenschritt drinnen, wo auch die Außenwirtschaft helfen kann?
Ich glaube, für ein Jungunternehmen, für ein Startup ist einfach wichtig, zuerst einmal genau zu wissen, was will man selbst. Nicht? Natürlich, wenn ich ein neues Startup und ich suche Venture Capitals, kann man auch in Korea suchen, gebe ich schon gern zu. Nicht? Also es gibt auch Venture Capitals Firmen, die auch in Europa an interessanten Firmen mit partizipieren. Aber in erster Linie sollten österreichische Startups, österreichische junge Unternehmen einfach hierher kommen und schon exportfähig sein, kooperationsfähig sein. Und das ist das, was wir eigentlich von Haus aus gesagt haben. Das GoSoul-Programm soll eigentlich schon ein Marktprogramm sein, ein B2B-Programm, wo die Firmen einfach schon ihre Vertreter finden, ihre Kunden finden oder einen Kooperationspartner, mit dem sie gemeinsam eine Software aufstellen oder Adaptierungen für den koreanischen oder asiatischen Markt durchführen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass den Startups bewusst ist, wenn sie hierher kommen, sollen sie schon Geschäft machen. Und das ist, ja, glaube ich, das ist das, was uns auch ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, dass wir eben ein B2B-Programm gemacht haben, das Startups ermöglicht hat, potenziell schon Kunden zu finden. Und einige waren ja schon recht erfolgreich, wie Goodback, Artivive oder die Software-Spinners beim letzten Mal zum Beispiel. Also ja. Ich glaube, das ist das Essentielle für junge Unternehmen, dass wir ihnen wirklich sehr praktisch weiterhelfen, einen Kundenstock aufzubauen.
Ja, genau. Ich glaube, was auch noch wichtig ist zu erwähnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, dass es auch kein Markt im Vorbeigehen ist. Das haben wir auch bei China schon gehört. Wenn man nach Südkorea will, muss man sich auch darauf konzentrieren. Präsent zu sein vor Ort ist unglaublich wichtig. Da geht es auch um Relationship Building. Können Sie mir da zustimmen?
Ja, absolut. Also das ist, Korea ist ein Präsenzmarkt, auf dem man das Gesicht zeigen muss. Und das bedeutet nicht nur einmalig das Gesicht zeigen, sondern mehrmals. Und auch vor allem, wenn man dann vielleicht Strukturen vor Ort hat, dass man auch darauf achtet, dass das funktioniert.
Und natürlich gibt es einige kleine Probleme wie Kommunikationsproblem oder was. Aber ich meine, sollte niemanden davon abhalten, herzukommen und nach dem Herkommen und den Erstkontakten auch dann wieder weiter zu pflegen. Selbst bei den Follow-ups werden wir den Firmen weiterhelfen. Das ist gar keine Frage. Jedes Problem lässt sich hier lösen. Die Koreaner haben ja eine ganz tolle Startup-Landschaft. Die jungen koreanischen Startups suchen ja auch nach Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und da ist natürlich jemand aus Europa für die besonders interessant, weil die genau wissen, in Europa gibt es einen tollen Markt und Österreich ist in der Mitte. Und ich glaube, aus dem Grund können auch österreichische Startups mit koreanischen wahnsinnig gut kooperieren und gemeinsam gegenseitig die Märkte bearbeiten.
Mhm. Ja. Du hast gemeint, Philipp, Korea ist ein Präsenzmarkt. Welche Form der Präsenz wähle ich jetzt als junges Startup?
Ja, das ist eine nicht ganz einfache Anfangsfrage irgendwie. Wie bin ich denn präsent? Möchte denn im Moment nur mit einem Agenten hier sein oder denke ich schon über eine Gründung nach? Ich würde sagen, das kommt auf das Stage an, in der man sich befindet und wo man auch, wenn man zu der Bewertung, also ich muss sagen, da ist die Bewertung des Marktpotenzials natürlich dann auch ausschlaggebend, oder? Was rechne ich mir hier für Chancen aus und welche Präsenz benötige ich, um diese Marktpräsenz zu gestalten? Natürlich, es gibt unterschiedliche Formen in Korea, wie man jetzt hier präsent sein kann. Ich denke, eine Problematik, die sich da vielleicht auch im Zusammenhang immer wieder mal ergibt, ist die Betriebsstättengründung. Da muss man natürlich schauen, dass man das richtig einschätzt und dass man da nicht in steuerliche Schwierigkeiten zum Beispiel reinkommt. Aber das ist, wie gesagt, das hängt immer vom Spektrum meiner Tätigkeiten und der Intensität meiner Tätigkeiten ab. Also, um es zusammenzufassen, zuerst notwendig, einmal mein eigenes Marktpotenzial zu bewerten und diesem Marktpotenzial entsprechend kann ich dann über unterschiedliche Präsenzformen nachdenken. Und da gibt es viele Lösungen, die da verfügbar sind.
Ja, es kommt natürlich wahnsinnig auf das Produkt an. Und jetzt gerade Startups haben ja wahnsinnig viel Softwarelösungen. Softwarelösungen gehören angepasst. Dazu brauche ich einen Partner. Das kann eine eigene Softwarefirma sein, kann ein Jabol sein, eine Großfirma wie Samsung mit ihrer eigenen Softwareabteilung, die vielleicht Interesse dran hat. Es kann aber auch ein Vermittler sein, der dann mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet und dann eine gemeinsame Softwarelösung für den koreanischen und für den asiatischen Markt schafft daraus. Ich brauche mir nur anschauen, Games. Korea hat eine wahnsinnig große Gaming-Industrie, ne, die sehr erfolgreich ist. Nur Games aus Österreich und Games aus Korea sind so diametral unterschiedlich, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit einem rein österreichischen Spiel hier erfolgreich zu sein. Das gehört angepasst an die asiatische Mentalität und dann natürlich auch an Sprache und alles Mögliche. Und da braucht es eben Partner dazu. Also im Prinzip ist ganz Korea ein typischer Vertretermarkt, aber gerade bei im Bereich von Software, gerade bei Startups würde ich meinen, es ein allgemeiner guter Partner, der Vertrieb und auch Adaptierungen machen kann, ist wahnsinnig wichtig.
Mhm. Franz, jetzt hast du, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema angesprochen mit dem Lokalisieren, nicht, dass im asiatischen Markt generell, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist. Jetzt würde mich aber trotzdem noch eine Nachfrage interessieren bei den Games, weil ich bin kein Gamer und ich habe da überhaupt keine Erfahrung damit. Aber Philipp, vielleicht hast du da auch ein bisschen Insights. Wie unterschiedlich ist denn das wirklich? Also wie konsumieren denn die Koreaner Games? Gibt es da eigene Cafés, eigene Unternehmen, wo da die Leute nur Gaming tun den ganzen Tag und das ist auch ein Geschäftsmodell. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung.
Ja, also da kann man sagen, dass Korea eigentlich ein E-Sport-Land der ersten Stunde ist. Also das hat schon um das Jahr 2000 herum begonnen, dass hier die ersten Gaming-Buden hier aufgemacht haben, wo sich dann die Schüler nach dem Unterricht versammelt haben oder den Unterricht ganz ausgelassen haben und da Game gespielt haben. Das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass wir hier von einem sehr starken Gaming-Sektor sprechen und auch, also da gibt's alles Mögliche und da gibt's auch große Battles, die im Fernsehen übertragen werden, wo sich Teams, die auch gesponsert werden, jetzt zum Teil von Samsung oder LG, wirklich über Stunden hinweg in Strategiespielen dort bekriegen und auch wirklich große Preisgelder dahinter stehen. Also diese E-Teams haben einen Bekanntheitsgrad wie Sportteams, wie die Baseballteams hier zum Beispiel. Und da kommen auch die Fans, kommen in das League of Legends, in die League of Legends Arena rein und feuern die an und sind mit Schals und Fanartikeln ausgestattet. Also das ist wirklich beeindruckend. Also das E-Sport-Land Korea hat sich wirklich in den letzten 20 Jahren sehr interessant entwickelt.
Es gibt ja auch in Korea, in Busan, eine der wichtigsten Gaming-Messen weltweit, die G-Star. Und wenn man sich da die Aussteller anschaut, die großen Stände sind natürlich die Koreaner mit ihren riesigen Firmen wie Nexon, aber auch die Chinesen, nicht? Und weil das ist eine sehr, sehr asiatische Messe. Das heißt, sie strahlt nach China aus, strahlt nach Südostasien, Japan aus, mit natürlich ihrer eigenen Klientel. Und da zeigen eben gerade die Koreaner und Chinesen auf, was sie im Gaming-Bereich tun können. Und das schaut ganz, ganz anders aus, als was wir machen.
Schaut ganz anders aus, wie wir machen, auch im Marketing. Wie wird Marketing in Korea gemacht im Vergleich zu dem, was wir aus Österreich kennen?
Ja, beim koreanischen Marketing gibt es schon ein paar Feinheiten. Da muss man auch vor allem die Feinheiten beim Digital Marketing besonders beachten. Also ich gehe jetzt da nur kurz darauf ein. Aber ich meine, wir sind es bei uns gewöhnt, die in Europa die beliebteste Suchmaschine ist Google. Wir bestellen unsere Artikel auf Amazon. Das ist hier natürlich in Korea anders. Die meistgenutzte Suchmaschine ist Naver und da ist es zum Beispiel auch schon wichtig, dass man seine Produkte dort drinnen platziert. Und dann gibt es eine andere große, wie zum Beispiel Kakao, wo viel Direktmarketing stattfindet. Also man muss, wenn man in Korea digital vermarkten will, muss man einige Feinheiten beachten und verstehen. Das ist ein anderes Digital Marketing, als wir es in Europa gewöhnt sind.
Ich würde auch sagen, die Kanäle sind total anders, nicht? Wenn wir in Europa Amazon und so weiter verwenden, gibt es hier ganz eigene Kanäle. Naver, Kakao, dann die besonderen Online-Plattformen, Verkaufsplattformen wie 11th Street, G20 und so weiter. Genauso wie in China es eigene Plattformen gibt, nicht? Also die haben sich hier in Korea auch herausgebildet und jeder, der ein Konsumprodukt verkauft, der muss dort auch präsent sein. Deshalb gibt es auch dort Schirme aus Österreich, genauso findet man wie Skimützen. Wenn der Vertreter also nicht online-affin ist, hat er keine Chance auf dem Markt. Und dazu kommt natürlich, wenn du besonders erfolgreich sein willst, dann wirst du eben auch dir einen Blogger-Influencer anschaffen, der gerade bei jungen Konsumenten zieht.
Okay, also auch das Influencer-Marketing ist an Südkorea nicht vorbeigegangen, so wie bei uns.
Ja.
Was ich gerne an dieser Stelle noch erwähnen möchte, für alle Startups, die eben versuchen, in Südkorea Fuß zu fassen. Es gibt auch von der koreanischen Regierung immer wieder tolle Accelerator-Programme, sogar teilweise mit Seed-Investment. Philipp und Franz, vielleicht können Sie uns da noch die gängigsten nennen, die spannend sein könnten, abseits natürlich von unserem GoSoul-Programm für die Startups.
Ja, da gibt es jetzt zum Beispiel die Case Startup Challenge, bei der jetzt auch demnächst wieder ein österreichisches Startup mitmachen wird. Das ist ein sehr wichtiges und sehr prestigeträchtiges Programm eigentlich. Da haben sich, ich habe die Zahlen von heuer gehört, es haben sich weltweit meines Wissens 3000 Startups beworben und 60 wurden nun genommen. Also das ist ein big achievement, wenn man da dabei ist. Und das wird dann auch von Keyset hier natürlich dementsprechend unterstützt, ja. Man ist dann auch Resident in Pangyo. Pangyo wird immer gehandelt als das koreanische Silicon Valley. Man ist dann dort vor Ort, man wird intensiv geschult, betreut. Also das ist schon etwas sehr Tolles und auch etwas, das von der koreanischen Regierung eigentlich sehr forciert wird. Also man hat hier stark erkannt, welches Potenzial in Startups liegen kann und beziehungsweise wenn man Startups aus dem Ausland nach Korea holt.
Aber es gibt natürlich auch andere Institutionen wie Kotra, die sehr, sehr stark Startups unterstützen. Es gibt die Startup Alliance, die gut im Networking ist. Mhm. Dcamp ist ja auch unser Startup bei GoSoul, die eine ganze Menge an Startup-Aktivitäten das ganze Jahr über haben. Mhm. Also Startup-Support und auch die internationale Vernetzung ist für die Koreaner wahnsinnig wichtig. Und aus dem Grund, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt so eine lebendige Startup-Landschaft hier in Korea. Da kann ein jedes österreichische Startup nur davon profitieren.
Definitiv. Aber jetzt würde mich noch interessieren, ist mir aufgefallen in den letzten Malen, wo ich in Korea war, es scheint so, als würde die koreanische Regierung extrem viele Mittel zur Verfügung stellen, dass eben diese Startup-Landschaft sehr floriert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass koreanische Startups sich wirklich schwer tun mit einer Internationalisierung. Wisst ihr, woran das liegt?
Naja, zum ersten Mal, ein großes Problem ist einfach das Kommunikationsproblem. Leider auch viele junge Koreaner sprechen nur sehr schlecht Englisch und trauen sich aus dem Grund schon nicht wirklich hinaus. Ich glaube, das ist einmal ein Grundproblem an der ganzen Geschichte. Aber es ist natürlich auch, dass für viele koreanische Startups ist der koreanische Markt einfach gut genug. Nicht? Es ist ein Markt mit 50 Millionen Einwohnern, eine ganze Menge junger Leute, die gerne koreanische Startups, Produkte unterstützen. Und da denken sie halt a priori nicht gleich, okay, ich gehe ins Ausland. In Österreich habe ich es anders. Ne? Ich habe nur 9 Millionen. Da gehe ich gleich einmal nach Deutschland, Italien oder sonst wohin. Zumindest ins nahe Umfeld. Und das ist schon ein Unterschied. Da haben es wir mit der Internationalisierung auch bei den Startups ein bisschen leichter als die Koreaner, die eben nicht gleich so weit denken.
Was ich da noch vielleicht hinzufügen möchte, ist, wenn man sich jetzt hier mit Startups unterhält und fragt so, ja, welche Länder interessieren euch so, wohin schaut ihr eigentlich, dann kriegt man eigentlich immer als Antwort, ja, wir schauen so in die Richtung Südostasien, also da ist eine Fokussierung in diese Richtung. Ja. Also Internationalisierung doch schon, ja, aber sehr mit einer sehr deutlichen Richtung, ja.
Okay. Ja, ist natürlich spannend zu sehen. Also ich glaube, das kann man auch wieder ähnlich mit China sehen, wobei China natürlich wesentlich größer ist als Südkorea. Aber könnt ihr uns vielleicht kurz ein paar Beispiele nennen von österreichischen Unternehmen, die nach Korea erfolgreich expandiert haben oder vielleicht auch ein paar Learnings mitgenommen haben? Was sind so die Hürden, die gängigsten, die man nehmen muss als Abschluss?
Es gibt bei 1,3 Milliarden Euro an Exporten aus Österreich gibt es eine ganze Fülle an österreichischen Unternehmen, die hier tätig sind. Vielleicht, wie ich schon vorher gesagt habe, Startups aus den letzten 2 Jahren, Goodback, Artivive, die Software Spinners waren besonders erfolgreich. Artivive ist auch weiterhin sehr, sehr gut am Markt und hat immer wieder neue Projektansätze und auch Projekte laufen. Aber auch andere kleine Unternehmen wie Elblab, die im autonomen Fahren tätig sind mit besonderen Softwares und besonderen Projektideen. Oder die Firma Kustek, die besondere Technologien für Wasserstofftankstellen haben, sind zusätzlich zu den allbekannten Doppelmeyers und Palfingers und wie sie auch alle heißen, sind alle am Markt. Ja, der Markt ist gut, aber man muss halt immer nur beachten, dass man wirklich ein Produkt anbietet, das in Hochtechnologie hineingeht, das den koreanischen Firmen einen Zusatznutzen bringt. Mhm. Darauf muss man besonders achten. Und das machen ja auch die österreichischen Firmen im Export nach Deutschland, wo sie gute Zulieferer sind. Wenn ich also nach Deutschland gut zuliefern kann, kann ich das auch hierher nach Korea, weil eben die Industrien ähnlich sind.
Ja. Okay, dann würde ich euch noch bitten, jeweils einen kurzen persönlichen Insider- bzw. Erfolgstipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu geben.
Ich kann nur sagen, kommt her, schaut euch den Markt an. Ist interessant, man kann sehr, sehr leicht Erfolg haben. Man muss einfach nur sich überwinden, herkommen, mit den Leuten hier reden.
Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen. Es ist, man muss hierher kommen, man muss sich das ansehen. Man muss aber auch verstehen, dass Korea nicht China ist und Korea ist auch nicht Japan. Und es ist ein sehr vielfältiger Markt, ein interessanter Markt und hat auch eine gewisse Gateway-Funktion für Asien, den man natürlich zu seinem Vorteil nutzen kann.
Okay, vielen Dank fürs Dabeisein und ja, auf bald in Südkorea.
Ja, vielen Dank. Freut uns auf alle Fälle schon. Bis bald.
Bis bald, vielen Dank.
Ciao.
Das war der Auftakt zu unserer Podcast-Serie zu Südkorea. In den nächsten Folgen widmen wir uns dann Themen wie Fundraising in Korea, How to Recruit and Manage a Strong Team und Tax und Legal Advice sowie Marketing und Sales. Und natürlich jede Menge Best Practice Cases. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.